worden. Ich möchte aber auch sagen zu denen, die mich eingeladen haben, dass ich überrascht war, für die Einladung hier sprechen zu dürfen. Denn so eine Laudatio ist natürlich eine ungeheure Chance, auch einmal ein paar Dinge zu sagen, die einfach auch wichtig sind in so einem Zusammenhang. Zunächst ist das ganz einfach oder es sieht ganz einfach aus. Man liest, für was dieser Preis vergeben wird. Gemäß der Ausrichtung setzt die Nominierung für den Preis das Engagement für den Transfer und Nutzung von Wissenschaft in Wirtschaft und Gesellschaft voraus. Beim genaueren Hinblicken wird das allerdings sehr viel komplizierter. Für Nutzung von Wissenschaft in Wirtschaft glaubt man immer schon direkt beantworten zu können. Nutzen von Wissenschaft für Gesellschaft ist dann schon sehr viel schwieriger. Zunächst erstmal, jetzt hoffe ich, dass die Fernbedienung funktioniert. Noch tut sie das nicht. Jetzt tut sie es. Zunächst erstmal nochmal auch von meiner Seite. Bienvenue et félicitations, André et Bertrand. Sie haben diesen Preis verdient. Ich glaube, das ist allen klar. Allen, die auch dieses Projekt und die handelnden Personen kennen, die wissen, hier ist Großartiges getan worden. Meine persönliche Beurteilung dessen, was Sie gemacht haben, reicht dabei über die technische Seite hinaus. Über das, was Sie machen wollen, reicht auch über die technische Seite hinaus. Und natürlich muss man bei dieser Gelegenheit, und ich glaube, das ist auch erlaubt, ich frage zunächst erst mal noch, sehe aber kein Nein, auf die Familie Picard zu sprechen zu kommen. Die Familie Picard, es läuft wieder nicht vorwärts, obwohl ich es eingestellt habe, da ist es. Das sind ganz bekannte Namen, das sind die hauptbekannten Namen, Auguste, Jacques, Bertrand. Es gibt da noch mehr in der Familie, das ist mir alles klar. Da gibt es noch Jean-Félix, Jeannette, Don. Und natürlich, Herr Borschberg, ist das für Sie, jetzt in so eine Gesellschaft da reinzukommen, auch nicht so ganz einfach, aber es ist eine Herausforderung. Und auch vor Ihnen waren immer Partner dabei und die waren auch immer ganz wichtig. Und einer dieser Partner, Don Walsh, der war bei Ihrem Vater dabei, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Ganz merkwürdig. Ich habe verstanden, dass diese Aktivitäten dieser Menschen viel mehr ist als Technologie. Es sind für mich ein Stück weit auch Symbole gegen das, was wir heute immer so schön haben, so Return of Investment und es muss sich alles lohnen. Sie haben, und das machen auch Sie, Sie haben Grenzen überschritten. Sie haben erst mal geguckt, wo ist die Grenze und dann vorsichtig, ein bisschen mit Mut, mit Neugier, mit Entdeckergeist, manchmal mit sehr viel Mut, diese Grenzen überschritten und haben damit dem Begriff der Innovation und der Inspiration einen besonderen Wert gegeben. Und letztlich ist es das, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, was das kulturelle Erbe der Menschheit ist. Es ist nicht das reine Produkt von jetzt oder gestern, sondern es ist eben auch immer wieder das Weitergehen hinaus in die Welt, egal wohin. Ob ich dabei auf den Mount Everest steige, ob ich in die Tiefsee abtauche, ob ich in die Stratosphäre vordringe, ob ich um die Welt fliege mit einem Ballon, ob ich um die Welt fliege überhaupt mit einem Flugzeug oder was auch immer. Es ist immer ein Stück dieses Verständnisses, der Mensch ist eigentlich dazu geboren, weiterzugehen als bisher. Das vergessen wir manchmal in unserer sehr pragmatischen Gesellschaft. Für mich ist das der Hauptwert der Aktivitäten. Natürlich bewundere ich als Ingenieur die technologische Leistung und darauf komme ich auch noch zu sprechen. Natürlich muss ich auch an dieser Gelegenheit sagen, was ist überhaupt die Verbindung zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt? Wenn man es nicht kennt, manche denken auch DLR wäre Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das ist was anderes. Wir retten auch Leben, aber in anderer Form. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist ein Forschungszentrum, hat spezielle Themen, versucht diese Themen umzusetzen und da sind eben insbesondere die Themen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr und wir versuchen die alle miteinander zu verbinden. Das ist sozusagen das Motto und was hat dieses Motto jetzt mit dem Thema Solar Impulse zu tun? Solar Impulse steht zunächst erstmal für die Verbindung von innovativen Technologien, kohleverstärkte Faserkunststoffe, neue Batterietechnologie, Photovoltaik, Aerodynamik, zukunftsweisendes Gesamtkonzept, aber natürlich auch für Abenteuer und für die Umsetzung, Technologie zum Fliegen zu bringen. All diejenigen, die mit der Luftfahrt irgendetwas zu tun haben, wissen, dass dieser letzte Schritt ein besonders großer ist. Es ist nicht einfach, Technologien auf der Erde zu entwickeln, aber es ist ungeheuer schwierig, die auch wirklich zum Fliegen zu bringen. Und wenn sie erstmal richtig fliegen können, mit der Zuverlässigkeit und allem, was wir dann erwarten, dann sind sie auch für die Erde wieder sehr gut einsetzbar. Und wenn Sie nun auf diese Darstellung gucken und sich daran erinnern, das waren die vier Themen, die ich eben gesagt habe für das DLR, dann passt tatsächlich Solar Impulse fast perfekt mit dem Thema dessen, was das DLR macht, zusammen. Luftfahrt ist sofort erkennbar für jeden. Hier geht es um ein Flugzeug, hier geht es um ein tolles Flugzeug. Energie, es ist klar, das Flugzeug braucht Strom, braucht eine Wandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie, um damit fliegen zu können. Es ist natürlich dem Bereich Mobilität zuzuordnen, das ist in mehreren Reden bereits gesagt worden. Allerdings die Frage Raumfahrt ist natürlich noch nicht ganz beantwortet. Ich will diese Frage beantworten, und zwar einmal nach hinten, in die Vergangenheit schauend, dass immer die Aktivitäten, die bei Ihnen liefen, bei Ihren Eltern und Großeltern, mit Raumfahrt zu tun hatten und auch jetzt. Zunächst erstmal sieht man, dass DLR ist also auch in diesem Bereich mit aktiv gewesen. Wir sind ein sogenannter spezialisierter Partner, ein schöner Ausdruck, mit dem wir auch gut leben können. Wir haben im DLR Standschwingungsversuche gemacht für Solar Impulse und wir haben auch Simulationen berechnet, um dort Hilfeleistung zu machen, damit das, was Sie dort vorhaben, auch wirklich funktioniert. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind nicht nur ein spezialisierter Partner, wir sind ein Partner mit Leidenschaft. Darauf können Sie sich auch in den zukünftigen Monaten und Jahren verlassen. Sie haben Raumfahrt, könnte ich jetzt ganz einfach machen, auch die ESA taucht ja mit in Ihrem Programm auf, hat Sie mit unterstützt. Die ESA ist die Europäische Weltraumagentur. Aber ich meine noch einen anderen Aspekt und der ist hier dargestellt. Ja, also links, das ist ein Projekt Ihres Vaters gewesen, 1969. Da ging es um PX-15 und dieses Unterseeboot, bei dem man sich mit dem Golfstrom hat treiben lassen, wurde eben im Wesentlichen auch von der NASA sehr genau betrachtet, weil es eben dieses spezielle Abgeschottetsein und so weiter eben auch für die Raumfahrt sehr gut nutzbar machte. Deshalb war hier die unmittelbare Verbindung und die rechte Seite, Claude Nicollier ist in ihrem Team und das ist ein Astronaut, ein Schweizer Astronaut. In der Mitte ist kein direkter Familienangehöriger, das ist Jean-Luc Picard, aber diejenigen, die gelacht haben, denen muss ich jetzt das Lachen leider abgewöhnen, es gibt eine ganz enge Verbindung, denn der Hersteller von dem Film Star Trek, Gene Goddenberg, hat tatsächlich den Namen ganz gezielt gewählt, um der Familie Picard dort ein Stück weit auch ein Ehrenmal zu definieren. Also es ist kein Zufall, dass der Herr Picard heißt, Jean-Luc Picard, sondern es ist ganz genau und gezielt gemacht, damit auch an der Stelle klar wird, dass, dass die Fiktion der Zukunft und das, was wir derzeit erleben, ganz eng zusammengehört. Insofern hat auch die Raumfahrt ihr Thema. Nun erlaube ich mir noch einen persönlichen Bezug zu den Rekordaktivitäten und das ist vermutlich das, was der Ministerpräsident vorhin meinte, wo es bei Werner besonders risikoreich wird. Ich habe auch mal versucht, Rekordhalter zu werden. Es ist misslungen. Das ist auch schon ein bisschen her. Das bin ich. Also etwas leichter noch. Ich habe versucht, einen Weltrekord in einem möglichst verbrauchsarmen Fahrzeug herzustellen. Damals war der Weltrekord relativ locker, 300 Kilometer auf einen Liter Benzin. Und meine Rechnungen, die ich als Student durchgeführt hatte, lagen deutlich bei über 1000. Bei vorsichtigen Annahmen. Mittlerweile ist der Rekord, ich glaube, bei 3000. Also so schlecht habe ich nicht gerechnet. Es ist nicht vergleichbar. Ich will mich hier nicht auf Ihre Stufe stellen, überhaupt nicht. Ich bin auf dem Boden geblieben, hatte kein Risiko. Das ist direkt unmittelbar nach dem Motorschaden. Also es war alles in Ordnung. Ich konnte aussteigen. Ist nicht wirklich erwähnenswert. Aber vielleicht für Sie beide ein Beleg, dass ich das sehr ehrlich meine und sehr stark vom Herzen her meine. Denn ich glaube, wenn man so ein Risiko, das war jetzt kein Risiko im Leben, ja, aber wenn man ein Risiko eingeht, sich auch fürchterlich zu blamieren, das ist schon heftig, ja, also auch so die ganzen Freunde und so, wenn man dann so zurückkommt, Sie sehen die Hände, das Gesicht voller Zuversicht, ja, also ist nicht so. Nein, ich meine was anderes, das ist dieses Datum, kennen Sie vermutlich nicht, obwohl es klar ist, war kurz vor Weihnachten, 16.12.2004. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Namen nenne und auch trotzdem gibt es Ähnlichkeiten zu lebenden Personen. An diesem Tag wurde in Frankreich ein Direktor einer Elitehochschule gewählt. Und ich warne jetzt sozusagen vor den Nebenwirkungen, die solche Aktivitäten auch haben können, wie Sie sie gemacht haben. In diesem Fall stand kurz bevor, dass die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich zwar nicht komplett abbrachen, aber dass zumindest die Hochschulpartnerschaft, die die TU Darmstadt bis zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre hatte, ein jähes Ende finden würde. Es kam so, dass kurze Zeit danach, nach diesem 16.12., kam der Direktor dieser französischen Hochschule nach Darmstadt, um diese langjährige Partnerschaft jetzt auch mal persönlich zu erleben. Und wir haben uns unterhalten am Abend, wie man das so macht. Und dann ist ja eine der dummen Fragen, was sind Sie denn fachlich und so. Und dann hat er gesagt, ich bin Tiefseeforscher. Und ich habe ein U-Boot erfunden und gebaut. Und das hat den Weltrekord im Tieftauchen. Und da hat es bei mir hier oben irgendwo die Synapsen geschaltet. Und ich bin dann etwas vorlauter geworden und habe nachgefragt, wie tief sind Sie denn so getaucht? Hat er gesagt, 6000 Meter. Und dann habe ich weitergefragt, und wann war das? Hat er gesagt, vor 6 Jahren. Und dann hat er mir Details des U-Bootes erklärt, die Wanddicke hat er relativ genau und richtig gewusst, hat also relativ viel darüber erzählt und hat nur gemerkt, dass meine Reaktion irgendwie immer war, ich glaube das alles so nicht, das kann so nicht sein, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe ihm dann gesagt, als ich ein kleiner Bub war, habe ich ein Buch gelesen, und in diesem Buch, da erinnere ich mich ganz grob, da gab es jemanden, der ist 11.000 Meter tief getaucht. An diesem Abend war die Beziehung mit Frankreich relativ schwierig. Am nächsten dann bin ich nach Hause gegangen und habe dieses Buch hier zu Hause aus meiner Kindheit rausgesucht, von 1962. Das große Jugendbuch, kann ich nur empfehlen, hat vieles Wissenwertes. Und da ist das Bild, das kennen Sie selbstverständlich, Herr Picard, das ist Trieste. Und 11.000 Meter unter Meeresspiegel, genau waren es dann 10.916. Und das habe ich am nächsten Morgen, das ist sicherlich auch ein bisschen Unverfrorenheit, dem Kollegen gezeigt. Sie sind abgereist. Die Beziehung mit Frankreich, mit dieser Hochschule war zunächst erledigt. Okay, was können wir daraus lernen? Zunächst erstmal gar nichts, außer dass man vielleicht manchmal höflicher sein soll. Es hat dann ein paar Monate gedauert, dann bekam ich einen Anruf aus Frankreich und auch die Pressen waren voll mit dieser Nachricht, nämlich, dass aufgrund meiner bösen Aussagen man diesen Herrn nochmal genauer angeguckt hat und bei ihm stimmte nicht nur das U-Boot nicht, er hatte überhaupt keinen Hochschulabschluss. Daran zeige ich nur, dass Ihr Rekordversuch, der Rekordversuch Ihres Vaters, war für mich auch eine persönliche Grenze, an der ich scheitern konnte oder an der ich gewinnen konnte. Für mich war es einfach, weil ich das ja alles schon wusste. Aber ich will damit sagen, dass das Grenzenüberschreiten kann eben auch Nebenwirkungen entwickeln, die ganz ungeahnt sind und das tägliche Leben durchaus beeinflussen könnten. Also sollten wir nicht immer nur sagen, okay, die haben Photovoltaik zusammengesetzt, die haben ein Flugzeug gebaut, das fliegt, jetzt fliegen sie damit um die Erde. Das ist sehr schwer, weil nachts die Sonne, wie wir wissen, selbst wenn wir sie auch nachts nicht bezahlen müssen extra, so scheint sie doch nicht auf der Erde überall gleichzeitig, sodass das ganze Flugmanöver abends so hoch zu kommen, dass man in der Nacht nicht so weit absinkt, dass man am nächsten Morgen zu tief ist, eine hohe Herausforderung ist. Aber das Gesamtbild, was sich für mich darstellt, eben auf der einen Seite diese Entwicklung und auf der anderen Seite auch dieser gesellschaftliche Aspekt des Grenzenüberschreitens und natürlich auch diese Nebenwirkungen, die sind es für mich, die insgesamt solche Aktivitäten unglaublich wertvoll machen. Deshalb wünsche ich Ihnen weiterhin gute Fortschritte bei Entwicklung und Bau, denn da haben Sie ja noch einiges vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen natürlich auch einen erfolgreichen Flug und garantiere noch einmal, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Sie auf diesem Weg gerne weiter begleiten möchte. Und natürlich wünsche ich Ihnen und vielleicht auch Ihnen viele gute Nebenwirkungen. Encore une fois, félicitations et bon voyage. Merci.